das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Konstantin Schreiber.
Einen schönen guten Abend zu recht später Stunde zu den Tagesthemen.
Ein herzliches Willkommen auch von mir.
Kann die Ukraine das schaffen, das eigene Land wieder aufzubauen, das mitten in einem Krieg steckt? Das ist gerade in Berlin die große Frage bei einer Wiederaufbaukonferenz, zu der auf Einladung von Bundeskanzler Scholz Vertreter aus 60 Ländern zusammengekommen sind. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit für die Ukraine, die wie hier bei Kharkiv täglich angegriffen wird, deren Wärmekraftwerke größtenteils zerstört sind, deren Stromversorgung nach Aussagen des ukrainischen Präsidenten nur noch zur Hälfte funktioniert. Mit dem Wiederaufbau zu warten, bis Russland irgendwann von seinen Angriffen ablässt, scheint da keine Option zu sein. Birgit Firnig und Wassily Golot zeigen die Zerstörung nach mehr als 2 Jahren Krieg.
Einst hat dieses Kraftwerk eine ganze Region mit Strom versorgt. Den genauen Ort dürfen wir nicht nennen, um keine Hinweise über das Ausmaß der Zerstörung zu geben. Fassungslosigkeit bei den Mitarbeitern. Nach gezielten russischen Angriffen liegt das Kraftwerk in Trümmern. Dmitro arbeitet hier seit 12 Jahren. Dieser Anblick ist schwer zu ertragen. Man kommt ins Kraftwerk und will das eigentlich alles gar nicht sehen. Und trotzdem versuchen sie, das Geröll wegzuräumen und daraus zu retten, was man weiterverwenden kann. Eine Mammutaufgabe, jeder packt mit an. Es ist nicht das erste Mal. Sie haben uns schon ein paar Mal angegriffen, aber das hat jetzt schon eine neue Qualität. Seit März haben die russischen Streitkräfte mit Angriffen wie diesen 80% dieser ukrainischen Kraftwerke zerstört. Sie wollen sich nicht unterkriegen lassen, trotz der ständigen Bedrohung. Es macht Angst, nicht zu wissen, ob man abends heil nach Hause kommt. Moskau wolle so den totalen Zusammenbruch des Stromnetzes, sagen Energieexperten.
Es sind ein Großteil der flexiblen Kapazitäten, also insbesondere der alten Kohlekraftwerke, zerstört worden. Das ist anders als in den Vorjahren, als die Russen vor allem die Übertragungsnetze angegriffen haben.
Europäische Unternehmen wollen gerne unterstützen, so Zachmann. Jetzt müsse man dafür sorgen, dass die richtigen Ersatzteile an den richtigen Ort kommen. Dabei berät er auch die ukrainische Regierung.
Es ist möglich, die Kraftwerke mit Teilen von anderen Kraftwerken und eben mit Teilen aus der EU, aus ähnlichen Anlagen, dann wieder herzurichten. Da werden Anlagen kannibalisiert und hier neu zusammengefummelt.
Zurück im Kraftwerk. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Noch herrschen milde Temperaturen. Der Energieverbrauch in Privathaushalten ist niedrig. Um die verbliebenen Energieressourcen zu schonen, schaltet die Regierung den Strom immer wieder gebietsweise stundenlang ab. Viele Ukrainer haben sich im Alltag schon daran gewöhnt. Aber bei den Fabriken wird es eng. Sie haben nicht genug Strom, um richtig zu produzieren. Daran arbeiten wir. Ohne Hilfe von außen werden wir das nicht schaffen, meinen sie dann noch. Und deswegen sei auch die Wiederaufbaukonferenz in Berlin so wichtig.
Tja, und bei der erhofften Hilfe geht es eben nicht nur um weitere Waffenlieferungen, sondern um kurz- und langfristige wirtschaftliche Investitionen für ein Land, aus dem schon 5 bis 6 Millionen Bewohner geflüchtet sind. Ein Land mit mehr als 3,5 Millionen Binnenflüchtlingen, die hier Hab und Gut größtenteils verloren haben. Ein Land, das nicht weiß, wie lange es noch im Krieg sein wird. Bei all diesen Risiken gibt es aber durchaus deutsche Unternehmen, die schon jetzt kräftig in der Ukraine investieren, wie Susanna Jalek zeigt.
Trinkwasser für die Ukraine durch Sonnenenergie. Eine solche Wasserentsalzungsanlage hat der Berliner Unternehmer Ali Al-Hakim in Mykolaiv in der Nähe des Schwarzen Meers aufgebaut. 6,5 Millionen Euro hat sie gekostet, finanziert aus eigenen und Fördermitteln. Der Ingenieur hat Erfahrung mit Krisen und Kriegsgebieten. Seine Anlagen stehen auch im Jemen oder in Somalia.
Etwas Risikobereitschaft gehört immer zu unserem Beruf, aber bis jetzt hatten wir auch Glück. Das nächste Raketenanwurf war ungefähr 4 Kilometer von uns entfernt.
Ali Al-Hakim ist einer von rund 2000 Teilnehmern aus 60 Ländern. Darunter viele, die das anbieten, was ein Land im Krieg braucht. Rüstungsenergie- und Medizinunternehmen und hochrangige Politiker wie Bundeskanzler Scholz, der ukrainische Präsident Zelensky und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Es geht um Vernetzung und um viel Geld.
Der Wiederaufbau des Landes wird massive Investitionen benötigen. Ohne privates Kapital wird das nicht möglich sein. Zur Erinnerung, wir sprechen über den Wiederaufbau eines künftigen Mitgliedstaats der Europäischen Union.
Offenbar engagieren sich noch zu wenige. Und das, obwohl sie beim deutschen Staat seit einem Jahr sogenannte Investitionsgarantien beantragen können.
Das ist eine Art Versicherung, so muss man sich das vorstellen. Der Staat haftet für die Investitionen und die Unternehmen zahlen eine kleine Gebühr dafür. Normalerweise machen wir das nicht für Kriegsgebiete, weil die Gefahr, dass die Versicherung dann auch gezogen wird, halt immens groß wird, wird halt alles kaputtgeschossen.
Und genau dieses Risiko führt dazu, dass sich Investitionen zurzeit nur für bestimmte Branchen lohnen. In der Ukraine Waren zu produzieren, ist für viele Firmen noch immer nicht attraktiv.
Für die Unternehmen, die in der Ukraine wirklich mit industrieller Wertschöpfung arbeiten wollen und diese Güter handeln müssen, wo sie Logistikunternehmen brauchen. Da kriegen sie häufig keine Versicherung, um die Ware, die dann zu transportieren ist, abzusichern.
Im Bundestag wirbt der ukrainische Präsident heute für sein Land und bedankt sich für die deutsche Unterstützung. Wirkt dabei unbeirrt davon, dass Teile von AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht seinen Auftritt boykottieren. Sie können sich bestimmt erinnern, dass ein oder zwei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer keiner voraussehen konnte, wie schnell das zustande kommt. Manchen schien, die Mauer bleibt für immer, aber die Mauer verschwand. Und so ist die Wiederaufbaukonferenz vielleicht auch eine Art Durchhaltekonferenz. Für Ali al-Hakim ist sie jedenfalls jetzt schon ein Erfolg. Er hat heute einen Vertrag über ein weiteres Projekt in der Ukraine abgeschlossen.
Viele Länder bewegen sich an der Grenze der Möglichkeiten, was die Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine angeht. Ohne Zweifel bleibt der eine gigantische Herausforderung, über die ich am Abend mit dem Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, sprechen konnte. Guten Abend, Herr Kuleba.
Good evening. Guten Abend.
Die Kriegsschäden belaufen sich auf etwa 450 Milliarden Euro. So viel können die westlichen Staaten nicht aufbringen. Wie soll da ein Wiederaufbau ihres Landes gelingen?
Well, the most reachable resource.
Die greifbarsten Ressourcen für den Wiederaufbau der Ukraine sind die eingefrorenen russischen Vermögen. Es gibt in westlichen Ländern eingefrorene russische Vermögen von 350 Milliarden. Das kann für den Wiederaufbau der Ukraine und für die Finanzierung der Verteidigung der Ukraine eingesetzt werden. Wenn wir es ernst meinen, dass Russland bezahlen muss, ist das die beste Quelle zur Ergänzung der Unterstützung aus den Haushalten unserer Partner.
Das ist ja eine schwierige juristische Frage. Wie lassen sich diese eingefrorenen Vermögen auch verwenden tatsächlich? Glauben Sie daran, dass diese Frage gelöst werden wird?
Wir haben so viele schwierige politische, wirtschaftliche und rechtliche Probleme hinter uns gebracht und immer Lösungen gefunden, wenn es einen Willen zur Lösungsfindung gab. Es gab eine ganz solide rechtliche Grundlage und rechtliche Argumentation für eine Konfiszierung russischen Vermögens. Das einzig fehlende Element ist der politische Wille zu einer Entscheidung auf Grundlage dieser Argumentation.
Bei der Wiederaufbaukonferenz geht es auch um Investitionen und gerade Privatinvestoren werden in der Ukraine gebraucht. Die wollen aber eigentlich nur investieren, wenn es auch ein sicheres, korruptionsfreies Umfeld gibt. Einige sehen da vielleicht weniger Probleme, andere mit Blick auf Korruption in der Ukraine schon. Wie wollen Sie die Unternehmen beruhigen?
Ich glaube, die beste Beruhigung für diejenigen Investoren, die nicht der Regierung der Ukraine glauben wollen, sind die Europäische Union, der Internationale Währungsfonds und die Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Länder und Institutionen würden der Ukraine nicht makrofinanzielle Unterstützung in niedergewesener Höhe bereitstellen, wenn sie die Ansicht teilten, dass das Risiko von Korruption und Missbrauch dieser Gelder so hoch sei. Es gibt da Wahrnehmungen zur Korruption und es gibt Fakten zur Korruption. Und auch Präsidentin von der Leyen hat in ihrer heutigen Ansprache auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz unzweideutig die Ukraine dafür gelobt, dass sie wichtige Reformen umgesetzt hat. Und die Europäische Union würde nicht die Eröffnung von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine in Erwägung ziehen, wenn diese so korrupt wäre, wie manche sie darstellen wollen.
Konkret zum Verständnis, Herr Kuleba. Warum jetzt groß investieren und aufbauen, wenn das durch russische Angriffe jederzeit wieder zerstört werden kann? Das ist für einige nicht logisch.
Well, this risk is present.
Das Risiko besteht und ich werde es nicht leugnen. Darum arbeiten wir sorgfältig mit jeder Regierung, die bereit ist, Investitionen ihrer Unternehmen in der Ukraine zu unterstützen, um Lösungen zu finden, um Sicherheit für diese Investitionen zu gewährleisten. Zum Beispiel sehen wir ein steigendes Investitionsvolumen, das in die ukrainische Verteidigungsindustrie geht, besonders in die Produktion von Drohnen. Da diese Produktion dezentralisiert ist, ist es sicherer, in diesen Bereich zu investieren. Und wir sehen auch zunehmendes Interesse an der ukrainischen Exportbranche. Und warum? Weil der Exportkorridor über See, über das Schwarze Meer sicher ist und die Länder da zuversichtlicher sind. Also noch einmal, es gibt keine Lösungen, die nicht gefunden werden können. Aber es stimmt, dass jede Investition sorgfältig analysiert werden muss und dass Lösungen gefunden werden müssen, um das erfolgreich umsetzen zu können.
Schauen wir auf die militärische Lage. Die USA und Deutschland sind die größten Unterstützer der Ukraine und haben die Erlaubnis erteilt, mit gelieferten Waffen Ziele auch in Russland anzugreifen. Stimmt der Eindruck, dass die Ukraine damit der russischen Offensive tatsächlich entscheidend was entgegensetzen kann?
Definitiv. Diese Entscheidung erlaubt unseren Truppen Schläge gegen russische Truppen und Gerät, die auf der russischen Seite der Grenze zusammengezogen werden und sich auf einen Angriff gegen die Ukraine vorbereiten. Ich denke, es war unlogisch und in gewisser Hinsicht eben zynisch, der Ukraine zu sagen, sie dürfe russische Truppen erst angreifen und Panzer erst zerstören, wenn sie in die Ukraine eindringen. Denn das hat den russischen Truppen einen Vorteil verschafft und sie geradezu zum Vormarsch eingeladen. Jetzt ist die Logik zurückgekehrt. Diese Entscheidung wird sehr begrüßt und hilft unseren Truppen, die Ukraine und besonders die Grenzregionen der Ukraine zu verteidigen.
Glauben Sie daran, dass diese Erlaubnis auch tatsächlich den Kriegsverlauf entscheidend ändern kann?
Das wird uns definitiv helfen, unsere Gebiete besser zu verteidigen und eine Ausweitung der Kriegszone in neue Gebiete zu verhindern, die zurzeit noch nicht von russischen Bodentruppen angegriffen worden sind. Wenn es darum geht, den Kriegsverlauf zu verändern, sollten wir nicht nach einer einzigen einfachen Lösung streben, die den gesamten Kriegsverlauf ändert. Der Kriegsverlauf wird sich im Ergebnis komplexer und systematischer Anstrengungen verändern, die alle Seiten unternehmen. Gesteigerte Produktion von Waffen und Munition in der Ukraine und den Partnerländern. Einfrieren der russischen Vermögen und die Gestattung, dass die Ukraine sie für Verteidigungszwecke und Wiederaufbau nutzt. Lieferung von mehr Luftverteidigungssystemen an die Ukraine. Mobilisierung von mehr Soldaten in der Ukraine. Ein Krieg ist ein sehr komplexes Geschehen und man kann ihn nur zu seinen Gunsten wenden, wenn man ihn so komplex angeht.
Vor allem jetzt nach der Europawahl können wir in Deutschland und auch in Frankreich ein Erstarken der rechtsextremen Parteien beobachten, die zum Teil eine pro-russische Haltung haben. Haben Sie Sorgen, dass die Unterstützung Europas zu bröckeln beginnt?
Ich fürchte mich vor nichts. Das Leben hat mich gelehrt, wenn du siegen willst, musst du deine Furcht hinter dir lassen. Ich habe meine Furcht am 24. Februar hinter mir gelassen, als ich in die Ukraine einreiste, die im Krieg war. Ich kam von einer Dienstreise zu den Vereinten Nationen zurück. Seitdem konzentriere ich mich darauf, Probleme zu lösen und nicht von Furcht geleitet zu sein.
Sagt Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine. Wir sagen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Thank you. Have a good day. Bye bye.
Danke, guten Abend und auf Wiedersehen.
Und wir kommen zum Konflikt im Nahen Osten, wo der Weg zum Frieden auch noch lang sein könnte. Doch immerhin könnte er jetzt beschritten werden, nachdem gestern 14 Mitglieder im UN-Sicherheitsrat für einen Waffenstillstand im Gazastreifen gestimmt haben. Eine Enthaltung gab es nur von Russland. Es soll der erste Schritt sein hin zu einem dauerhaften Frieden und später auch zum Wiederaufbau. Doch vieles bleibt noch zu klären, etwa wie genau die Terrororganisation Hamas zu diesem Plan steht und welche Bedingungen Israel stellt. Nadja Armbrust.
In einer Notunterkunft im Gazastreifen. Amjad Shtevi hat von dem Beschluss im UN-Sicherheitsrat erfahren. Er ist skeptisch, schöpft aber dennoch Hoffnung. Durch internationalen Druck sollten diese Entscheidungen umgesetzt werden, und zwar sofort und ohne Aufschub. Der UN-Sicherheitsrat spricht sich für den von US-Präsident Biden vorgestellten Plan für eine Waffenruhe in Gaza aus. Der Plan sieht drei Phasen vor. In der ersten Phase soll es eine Waffenruhe für 6 Wochen geben. Die ersten israelischen Geiseln sollten freikommen, im Austausch für palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen. In der zweiten Phase würden die verbliebenen Geiseln freigelassen und es gäbe eine dauerhafte Waffenruhe. Die dritte Phase würde einen Wiederaufbau für den Gazastreifen umfassen. Tel Aviv heute Mittag. US-Außenminister Blinken sagt, Israel habe dem Plan für eine Waffenruhe zugestimmt. Und er verweist auf die Entscheidung des UN-Sicherheitsrats. Keine Gegenstimme, was heutzutage im Sicherheitsrat recht selten ist. Und ich denke, das spricht Bände. Die Stimmen aller sind also da, bis auf eine. Und das ist die Hamas. Doch ob Israel tatsächlich den von Biden vorgestellten Vorschlag wirklich umsetzen will, bleibt unklar. Premierminister Netanyahu äußert sich heute nicht zu dem Beschluss des UN-Sicherheitsrats. Aus offiziellen Regierungskreisen heißt es, Israel werde den Krieg nicht beenden, bevor alle Kriegsziele erreicht seien. Der Vorschlag ermögliche es Israel, diese Ziele zu erreichen. Am Abend dann erklären Hamas und der palästinensische Islamische Dschihad in diesem Pressestatement ihre Antwort auf den Vorschlag, den Vermittlern aus Katar und Ägypten überreicht zu haben. Sie bekunden ihre Bereitschaft zu einer positiven Einigung für ein Ende des Gazakrieges. Was die Antwort genau enthält, bleibt unklar. Ein bald umgesetzter Friedensplan im Gazastreifen bleibt weiter fraglich.
Und über den Friedensplan spreche ich mit Daniel Gerlach. Er ist Mitherausgeber und Chefredakteur des Nahost-Fachmagazins Zenit. Guten Abend, Herr Gerlach.
Guten Abend, Frau Wellmer.
An Friedensplänen hat es auch bislang nicht gemangelt im Gazakrieg. Nur umgesetzt werden konnte keiner. Wie aussichtsreich ist dieser neue Plan?
Ich glaube, dieser Plan ist gut und er ist auch aussichtsreich. Was wir nur noch nie erlebt haben, ist, dass die Amerikaner steif und fest behaupten, Israel habe diesem Plan zugestimmt und ein großer Teil der Weltgemeinschaft geht damit, obwohl die Israelis selber, die israelische Regierung, noch gar nicht wirklich sich dazu bekannt hat. Das ist eine ziemlich neue Situation, eine ungewöhnliche Situation. Das heißt, die Amerikaner spielen hier sehr hoch und die Glaubwürdigkeit der Amerikaner steht natürlich damit auch auf dem Spiel. Die interessante Neuigkeit des heutigen Tages ist ja, dass die Hamas offensichtlich dem grundsätzlich zugestimmt hat, aber sagt, man hat eben bestimmte Forderungen an die Timeline, also an die Abwicklung dieses Plans. Und da liegt der Teufel tatsächlich im Detail. Mhm.
Für wen erhöht sich der Druck denn jetzt mehr? Für Israel oder eben für die Terrororganisation Hamas, die ja jetzt am Abend reagiert hat, wie Sie gerade schon angedeutet haben?
Ich denke, der Druck auf die Hamas ist natürlich sehr, sehr hoch und es ist ja auch klar, dass was auch immer man für ein Szenario für die Zukunft des Gazastreifens entwerfen möchte, es ist kaum vorstellbar, dass die Amerikaner, auch die arabischen Staaten und insbesondere die Israelis einer Lösung zustimmen werden, wo die jetzige Hamas-Führung unter Yahya Sinwar weiterhin die Verantwortung hat und weiterhin die Befehle gibt. Das Problem muss gelöst werden und das ist natürlich bisher noch nicht ersichtlich, wie das in diesem Friedensplan umgesetzt werden soll. Für Netanyahu ist die Situation auch kompliziert. Er hat auf der einen Seite seine eigenen Koalitionsgenossen, die ihn unter Druck setzen. Er hat die Opposition, die ihm im Nacken sitzt. Aber er hat eben auch die Amerikaner, die ihn massiv unter Druck setzen. Und vielleicht bietet sich ja für ihn jetzt hier auch eine Gelegenheit, den Krieg nicht in die Länge zu ziehen, sondern irgendwie gesichtswahrend zu Ende zu bringen. Das gelingt ihm aber nur und kann ihm nur gelingen, wenn die Amerikaner und die arabischen Staaten eben ihn hierbei unterstützen.
Nach 8 Monaten Krieg mittlerweile. Was könnte denn ein Schritt hin zu einem Frieden in Gaza sein?
Darüber wurde heute noch nicht gesprochen auf der großen Konferenz in Amman, wo sich ja die arabischen Staaten getroffen haben und auch Antony Blinken anwesend war. Aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen müssen, dass die arabischen Staaten gemeinsam mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft hier die Sicherheitsverantwortung zumindest temporär übernehmen und dass Israel da weitreichende Garantien gibt, nicht zu intervenieren, nicht militärisch zu intervenieren und keinen Krieg mehr im Gazastreifen zu führen und sich aber auch an der Versorgung und dem Wiederaufbau des Gazastreifens angemessen beteiligt. Das ist eigentlich die einzige Variante. Die arabischen Staaten sind nur sehr zurückhaltend, weil sie möchten auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass sie jetzt ein Angebot machen, was ausgeschlagen wird, oder dass sie den Eindruck erwecken, dass sie das jetzt aufsammeln und den Schaden im Grunde reparieren müssen, den ihrer Meinung nach die Israelis ja hauptsächlich zu verantworten haben. Das ist das große Problem. Und diese entscheidende Phase, die muss man erreichen. Die kann man aber erst dann erreichen, wenn es jetzt erstmal gelingt, den Krieg zu beenden und die Gewalt zu stoppen.
Daniel Gerlach, Nahost-Experte. Wir sagen Dankeschön für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Man lernt, indem man lehrt. Diesen perfekten Werbespruch für den Lehrerberuf hat der römische Philosoph Seneca schon vor etwa 2000 Jahren formuliert. Hier und heute aber zieht er nicht mehr so richtig. Im ganzen Land wollen immer weniger junge Leute lehren, um zu lernen. Die Zahl derer, die ein Lehramtsstudium abschließen, ist in den vergangenen Jahren gesunken. In Sachsen fehlen schon etwa 1000 Lehrer. Und deshalb fragen sich viele Schulleiter, wen sie überhaupt noch vor die Klasse stellen können. Mittendrin in Chemnitz hat Marie-Christine Landes einen Lehrer getroffen, der gar keiner ist, bei dem man aber trotzdem jede Menge lernen kann.
Dann starten wir für heute. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Ein Jahr lang haben die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse an ihren Roboterautos getüftelt. In einem finalen Rennen sollen sie heute zeigen, was sie das Schuljahr über bei Silvio Woltmann gelernt haben.
Das Auto will nicht so richtig geradeaus fahren, wenn man das ja anmacht. Da dreht er sich die ganze Zeit nur und da versuchen wir gerade das Problem zu finden.
Martha und Henriette sind dagegen ganz entspannt. Bei ihnen läuft es.
Wir haben nur draußen mal geschaut, ob es noch so fährt wie letzte Woche. Uns ist doch alles gut. Gleich. Wir haben das letzte Woche schon optimiert, haben wir noch Zeit.
Oskar und Jovan checken lieber noch einmal ihre Programmierung.
Wir haben noch mal die Schnelligkeit von unseren Autos verändert, eben zu so der höchstmöglichen Schnelligkeit.
Ja, ich habe halt gemerkt, dass wenn das Auto so lenken will, dass es halt zu schnell lenkt und sich halt die ganze Zeit im Kreis dreht.
Silvio Woltmann unterrichtet zweimal pro Woche eine Doppelstunde am Chemnitzer Goethe-Gymnasium im Rahmen des Pilotprojekts Wirtschaft trifft Schule.
Hier ging es darum, mal die Verbindung von Elektrotechnik, Informatik, Physik, also was man so in den theoretischen Fächern in der Schule vielleicht schon mal gehört hat, hier mal ein bisschen praktischer darzustellen, also mal eine elektronische Schaltung aufzubauen, mal in Verbindung mit so einem programmierbaren Minicomputer und Funktionalität darzustellen.
Mit dem Projekt will die Stadt Chemnitz zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits soll der Lehrermangel abgefedert werden, andererseits sollen die Jugendlichen lernen, ihr Wissen praktisch anzuwenden. 6 Schulen und 10 Unternehmen machen mit, darunter auch Woltmanns Firma FD-Tech. Das Unternehmen entwickelt Assistenzsysteme für autonomes Fahren. Was Silvio Woltmann hier seinen Auszubildenden beibringt, nimmt er mit in die Schule. Junge Menschen für Technik begeistern und langfristig Nachwuchs gewinnen, ist FD-Tech ein Anliegen. Dafür stellt die Firma gerne ihren Mitarbeiter jede Woche von der Arbeit frei, wofür sie einen finanziellen Ausgleich vom Landesschulamt erhält.
Eine Kompensation gibt es natürlich von Staats wegen in einem ganz, ganz kleinen Bereich, aber darum darf es den Unternehmen nicht gehen. Den Unternehmen muss es darum aus unserer Sicht, und das ist meine tiefste Überzeugung, darum gehen, wirklich hier in unsere Zukunft zu investieren.
Auch Schulleiterin Elke Trompelt zieht nach einem Jahr eine positive Bilanz.
Es hat uns eine ganze Menge gebracht in Bezug auf, wir konnten etwas Zusätzliches anbieten. Bei uns an der Schule ist es so, dass die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die in die Rente eintreten, größer ist als die Neueinstellungen. Aufgrund dessen haben wir zum Beispiel das naturwissenschaftliche Profil in diesem Jahr nicht so anbieten können, wie wir das wollten, und haben deshalb diese Angebote, die von der Wirtschaft gekommen sind, als Ersatzangebote übernommen.
Das läuft so gut, dass es im nächsten Schuljahr mit einem größeren Angebot weitergeht. Noten darf Silvio Woltmann in seinem Projektunterricht übrigens nicht erteilen. Zum Jahresende hat er trotzdem einen kleinen Test angesetzt, für ihn aber nicht das Wichtigste.
Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Also mich hat natürlich die praktische Arbeit hier der Schüler begeistert, wie sie dabei waren.
Und die stellen sie beim Abschlussrennen noch einmal unter Beweis.
Nein, hat er nicht gewonnen.
So, das ist das Siegerauto hier heute. Henriette hat gewonnen. Glückwunsch.
So, und bei uns gibt es jetzt erstmal weitere Nachrichten des Tages und die hat jetzt Konstantin.
Die Deutsche Bahn hat eingeräumt, dass das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 auch im kommenden Jahr nicht in Betrieb gehen wird. Der Konzern bestätigte damit einen Bericht der Tagesschau von gestern. Als Eröffnungstermin nannte sie nun den Dezember 2026. Die Verzögerung verursache Mehrkosten von 100 Millionen Euro. Insgesamt wird das Projekt inzwischen auf 11,5 Milliarden Euro geschätzt. Ursprünglich war die Eröffnung für 2019 geplant. In den USA ist der Sohn des Präsidenten, Hunter Biden, wegen Verstößen gegen das Waffenrecht verurteilt worden. Ein Geschworenengericht im Bundesstaat Delaware sah es als erwiesen an, dass Hunter Biden bei einem Waffenkauf 2018 seine damalige Drogenabhängigkeit verschwiegen hat. Das Strafmaß wird später verkündet, möglich sind bis zu 25 Jahre Haft. Im Subventionsstreit mit China will die EU-Kommission reagieren. Noch in dieser Woche sollen die Importzölle für E-Autos deutlich erhöht werden. Unterstützung bekommt die EU von der Mehrheit der deutschen Unternehmen, die mit China Geschäfte machen. Mehr dazu von Stefan Wolf.
Die Preise der deutschen Industrie werden von der chinesischen Konkurrenz teilweise um mehr als 30% unterboten, heißt es in einer Umfrage. Deshalb sind 80% der Firmen für höhere Zölle auf chinesische Autos. Die Billigkonkurrenz aus China hat laut dem Institut der deutschen Wirtschaft IW Köln schon ganz konkrete Folgen. Immer mehr Unternehmen, so heißt es, fahren als Reaktion ihre Produktion runter, stellen also weniger Waren her. In der Folge benötigen sie weniger Arbeitskräfte, das führt zu Entlassungen. Ein Drittel aller Firmen mit chinesischer Konkurrenz plant außerdem, die Produktion in günstigere Länder auszulagern. Schätzungen zufolge könnten die Zölle auf E-Autos aus China von jetzt 10% auf dann bis zu 35% steigen.
Der frühere Bundesumweltminister Töpfer ist im Alter von 85 Jahren gestorben, schon am Samstag, wie seine Partei, die CDU, mitteilte. Töpfer amtierte von 1987 bis 1994 unter Bundeskanzler Kohl. Später leitete er das Umweltprogramm der UN.
Nach diesem Sprung kannte ihn jeder. Da ist Klaus Töpfer als Umweltminister gerade mal seit einem Jahr im Amt und will zeigen, dass der Rhein nach Chemieunfällen wieder sauber genug zum Schwimmen ist. Das grüne Gewissen der CDU wird Töpfer genannt, weil er sich früh als einer der wenigen in der konservativen Partei für Umwelt und Klima einsetzt. Kohl hatte ihn als Umweltminister ins Kabinett geholt. Töpfer führt unter anderem den grünen Punkt ein.
Ich möchte den Effekt haben, dass die Verpackungsabfälle aus der öffentlichen Abfallentsorgung herauskommen und dass sie deswegen eine bessere Chance haben, auch wiederverwertet zu werden.
Klaus Töpfer, 1938 in Schlesien geboren, wächst im westfälischen Höxter auf. Er studiert Volkswirtschaft, heiratet seine Jugendliebe Mechthild. Den Kampf für Klima- und Umweltschutz setzt Töpfer später in Nairobi fort als Präsident der UN-Umweltbehörde UNEP.
Wir haben dazu beigetragen, dass viele, viele Regierungen heute wissen, Umwelt ist nicht ein Luxus. Umwelt ist wieder zurück in der Mitte der Entwicklungspolitik. Wenn man Armut bekämpfen muss, muss man Umwelt erhalten.
8 Jahre Afrika, dann kehrt Klaus Töpfer zurück nach Deutschland. Er führt die Ethikkommission zum Atomausstieg und bleibt bis zuletzt ein öffentlicher Mahner für eine nachhaltige Umwelt- und Klimapolitik.
Die Hölle auf Erden ist Auschwitz, sagt eine Frau, die diese Hölle überlebt hat, weil sie im Mädchenorchester des Lagers spielen konnte. Und sie trifft einen Mann, der gleich neben dieser Hölle eine ziemlich unbeschwerte Kindheit hatte, den Sohn des damaligen Lagerkommandanten Rudolf Höss. Mit der Familienidylle in der Kommandantenvilla hat sich erst im vergangenen Jahr der Oscar-prämierte Film The Zone of Interest beschäftigt. Jetzt sehen wir einen neuen Dokumentarfilm und darin echte Zeitzeugen, die das Menschheitsverbrechen erlebt haben, für das der Name Auschwitz steht. Grit von Petersdorf.
Anita Lasker-Wallfisch hat Auschwitz überlebt. Ihre Eltern wurden ermordet. Sie lebt in London und bekommt Besuch. Es sind Sohn und Enkel von Rudolf Höss. Kommandant in Auschwitz. Er hat dort den Massenmord an den Juden organisiert. Nach dem Krieg wurde er gehängt. Die Tochter öffnet die Tür. Nun fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs diese Begegnung.
Ein historischer Moment.
Wer hätte das gedacht?
Die Familie Höss hatte ein behagliches Heim direkt hinter der Mauer des Vernichtungslagers. Während Menschen vergast wurden, planschten die Höss-Kinder nur wenige Meter entfernt. Einer war Hans-Jürgen Höss. Er spricht von einer schönen Kindheit. Rudolf Höss, der Massenmörder, war offenbar ein liebevoller Vater. Unerträgliche Gegensätze.
Wir leben in der Schule. Ne?
Ja. Ja. Man hat sie auch nicht gefragt, wessen Sohn sie sein wollen. Ja? Mich hat man auch nicht gefragt.
Der Höss-Enkel ist vom Besuch tief berührt.
Dann ist man auf einmal in London und sieht diese Dame da sitzen. Mit ihrer Nummer auf dem Arm.
Wie ist es, Nachkommen eines Massenmörders zu sein? Der Film zeigt die schmerzhafte Annäherung. Besuch in Auschwitz im Elternhaus.
Es war eine große Rasenfläche da drüben und als Abschluss des Krematoriums.
Durch die Dreharbeiten kamen die beiden endlich über die Vergangenheit ins Gespräch. Der Vater hatte lange geschwiegen. Kai Höss erfuhr erst durch die Schule, wer er ist.
Geschichtsunterricht. Und das Dritte Reich. Und das lernt man dann und dann hört man, dann kommt der Punkt, also wo einer wie ich dann hört, oh, Höss. Dann fragt man zu Hause nach, hat das was mit uns zu tun? Ja, das ist dein Großvater.
Maja Lasker-Wallfisch, die Tochter von Anita Lasker-Wallfisch, beschäftigt sich intensiv mit dem Holocaust, wie er Generationen traumatisiert. Jetzt macht sie sich große Sorgen über die aktuelle politische Entwicklung. Es scheint, dass wir wieder in einem historischen Moment sind, wo vieles in eine Richtung läuft, von der wir alle hofften, dass wir sie nie wieder erleben. Filmpremiere, Bilder für die Presse. Keine Schauspieler, sondern Nachkommen von Tätern und Opfern gemeinsam. Im Schatten des Kommandanten.
So, wir haben noch das Wetter, liebe Claudia. Ein Lichtblick?
Ja, Jessie, zumindest wird die Sonne in den nächsten Tagen ab und zu mal dabei sein und mit etwas Glück auch etwas wärmere Luft. Denn der Juni war bisher ziemlich kühl oder ziemlich frisch, im äußersten Westen sogar 3 Grad unter dem, was wir erwarten durften. Hängt damit zusammen, dass mal wieder Tiefs über uns ziehen und die bringen die Luft aus Nordwesten. Das Hochdruckgebiet über Osteuropa, das bleibt, bringt dort auch sehr warme Luft hin. Und zu uns, da rutscht ein Tiefdruckgebiet. Nicht direkt zu uns, aber in Richtung Schottland und England. Und mit diesem Tief könnte es dann zum Wochenende doch etwas wärmere Luft geben. Kleine Unsicherheit noch. Es ist nicht ganz klar. Wenn dieses Tief ein bisschen weiter nach Süden zieht, bekommen wir sogar sehr warme Luft. Wird das Tief dagegen weiter nach Osten oder sogar nach Norden ziehen, dann bleibt die Luft ähnlich frisch, wie sie im Moment ist, also maximal so 17, 18 Grad. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass es am Wochenende dann auch mal 22, 23 Grad geben kann. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit ein paar Schauern zu tun. Die ziehen über den Norden und jetzt mittlerweile über die Ostsee ab. Auch im Südosten Bayerns immer noch gelegentlich nass. Über der Mitte wird es in der Nacht aufklaren und morgen dann am Vormittag einzelne Schauer. Im Laufe des Nachmittags drücken von Nordwesten her dichtere Wolken herein. Es kann häufiger Schauer, auch mal ein Gewitter geben mit einer starken Windböe. Das Ganze wird dann bis in die Mitte Deutschlands vorankommen. Am Alpenrand nur noch dicke Wolken, aber eben kein Nass von oben mehr. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 9 bis 4 Grad, 2, 3 Grad sogar in höher gelegenen Mulden. Und morgen Nachmittag steigen die Temperaturen auch nur verbreitet auf 14 bis maximal 21 Grad am Oberrhein, 20 Grad dann auch Richtung Lausitz. Die nächsten Tage bringen einen für die meisten trockenen Donnerstag, über der Mitte viel Sonnenschein. Über Nord- und Ostsee ziehen immer wieder dichte Wolken und ab und zu Schauer. Auch im Südosten Bayerns kann es gelegentlich nass werden, maximal 22 Grad bis 24 Grad am Freitag. Da zieht dann von West nach Osten tief durch, bringt etwas Regen. Danach aber lockert es schon wieder auf.
Vielen Dank, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen am späten Dienstagabend. Hier im Ersten begrüßt jetzt Sandra Maischberger ihre Gäste.
Ja, und zwar unter anderem den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff und Boris Palmer, den Oberbürgermeister von Tübingen.
Und wir sind dann morgen wieder für Sie da. Tschüss.
Tschüss.